Ja, auch nach wochenlangen Gesprächen und Verhandlungen stehen die Chancen für eine Zuckerl-Koalition immer nur noch 50-50.
Das sagt heute zumindest ÖVP-Generalsekretär Christian Stocker bei uns im Interview.
Und das zeigen wir Ihnen gleich in Beide Seiten live. Damit herzlich willkommen.
Zuvor aber, wie immer, die drei umstrittenen Themen des Tages, beleuchtet von beiden Seiten. Heute sind bei uns aus der Puls24-Redaktion Alina Mahler.
Hallo Alina.
Guten Abend, hallo.
Und Patrick Schwarzer. Hallo Patrick.
Grüß euch, hallo.
Ja, schön, dass ihr beide da seht. Und wir beginnen gleich mit einem ganz, ganz heiklen Thema. Denn in zwei Wochen ist Weihnachten. Und das bedeutet?
Das bedeutet, dass im Radio Weihnachtslieder auf- und ablaufen. Und da gibt es ein ganz Spezielles, haben Sie schon gehört? Seit Jahrzehnten stark polarisiert.
Ja, vielleicht können wir kurz reinhören.
Ja, genau.
Es geht um Last Christmas. Und da gehen die Meinungen auseinander. Aber wie steht ihr eigentlich jetzt zu diesem Weihnachtssong?
Wer möchte sich zuerst äußern?
Ich verlasse sofort den Studio-Song. Schon zu Beginn wollte ich mich loswerden, wie es ausschaut, oder? Also,
Ich habe nichts gegen den Song.
Frage des Tages. Puls24.at hat genau Sie, meine Damen und Herren, das hier gefragt. Wie stehen Sie zum Weihnachtshit Last Christmas? Und sage und schreibe 51. Also die riesige Mehrheit sagt, I love it.
Ja, und einmal im Jahr wird es ja auch gehen,
gut,
sagen zumindest 25%. Aber lasst mich damit in Ruhe, dass du dann abgestimmt, Patrick.
Bitte.
Sind 24%. Aber ich muss sagen, ich verstehe das auch nicht, dass du das Lied so furchtbar findest, weil ich finde es eigentlich auch recht schön.
Drei Viertel Mehrheit. 51 lieben es und 25 sagen einmal.
Ja, aber das spiegelt sich ja bei uns auch wieder,
ja,
oder?
Ja,
wir mögen es eigentlich alle.
3-1 ganz genau abgewählt. Ja. Jetzt kommen wir aber jetzt zu den anderen Themen, die wir heute auch noch diskutieren wollen, meine Damen und Herren. Das Assad-Regime in Syrien ist er gestürzt am Wochenende. Das bedeutet auch für Österreich, für viele nach Österreich geflüchtete Syrerinnen und Syrer, da würde ein wesentlicher Asylgrund entfallen.
Und die ÖVP, die setzt alle laufenden Asylanträge aus Syrien aus und lässt die bereits positiven Bescheide prüfen. Aber was spricht jetzt für und was spricht gegen Abschiebungen nach Syrien? Alina, du hast da jetzt recherchiert, warum Abschiebungen jetzt eben sehr wohl möglich werden und was dafür spricht.
Zuerst muss man sagen, die ÖVP hat sich da geäußert, es werden jetzt zwei Dinge passieren. Das eine ist die Aussetzung des Asylverfahrens und das andere ist die Überprüfung des Asylstatus. Die Frage, was würde dafür sprechen, ist erstens das europäische Asylrecht. Also laut Genfer Flüchtlingskonvention haben ja all jene Menschen Anspruch auf Zuflucht in Europa, die Angst vor Verfolgung haben müssen. Zum Beispiel aufgrund von Religion, Rasse, Zugehörigkeit einer sozialen Gruppe oder auch politischer Überzeugung. Das trifft in Österreich auf wahrscheinlich 40.000 Syrer und Syrerinnen zu. Das sind all jene, die in den letzten 5 Jahren nach Österreich gekommen sind. Und da geht man davon aus, dass sie aufgrund des Assad-Regimes geflüchtet sind. Jetzt kann man von dieser Seite argumentieren, das Assad-Regime gibt es in dieser Form so nicht mehr. Deswegen liegt dieser Fluchtgrund nicht mehr vor. Und der zweite Grund, was dafür sprechen würde, von dieser Perspektive argumentiert, ist tatsächlich das Asylgesetz in Österreich. Denn das sieht nach jetziger Gesetzeslage vor, dass eine Abschiebung gar nicht ungewöhnlich ist. Also wenn jemand nach Österreich kommt, dann wird überprüft, ob Anspruch auf Asyl tatsächlich besteht. Wenn das der Fall ist, dann gibt es nach 3 Jahren wieder eine Überprüfung, ob dieser Asylgrund immer noch besteht. Das ist ganz normales, gängiges Gesetz, das passiert so. Das nennt man Asyl auf Zeit. Das gibt es seit 2016, diese Novelle. Und dazu hat auch Lukas Garleitner-Gerz von der Asylkoordination in Österreich gesagt, das wird jetzt überprüft. Das können wir uns kurz anhören.
Diese Verfahren wurden gestoppt. Das ist aber nichts Außergewöhnliches, denn eine Voraussetzung im Asylverfahren, um eine rechtsstaatliche Entscheidung treffen zu können, ist es, eine Feststellung zur Sicherheitssituation und Versorgungssituation im Herkunftsland treffen zu können.
Von dieser Seite argumentiert ist genau das, was jetzt passiert. Also es wird überprüft, ob die Situation im Herkunftsland, also in Syrien, gefährlich ist oder nicht für die Menschen, die jetzt hier in Österreich sind. Das ist absolut nichts Ungewöhnliches. Das bedeutet nicht, dass sie sofort abgeschoben werden. Das bedeutet einfach nur, dass das Asylverfahren ausgesetzt wird. Und das hat auch gestern Außenminister der ÖVP, Alexander Schallenberg, in einer Pressekonferenz nochmal dargelegt. Auch das können wir kurz anhören.
jetzt eine Bewertung. Es ist wichtig, dass wir jetzt einmal Fakten schaffen, dass wir auch hier, wie angeordnet, die Asylverfahren, die Familiennachzug sozusagen an Hold stellen. Aber dass wir warten, bis der Staub sich legt, dass wir sehen, was geschieht, was sind die nächsten Punkte und wo können wir hier andocken.
Aber bleiben wir gleich bei dem Punkt Aussetzen. Das war ja gestern großes Thema. Die ÖVP hat das vor allem getrommelt, die FPÖ wünscht sich das auch. Da hat aber bei Wild umstritten gestern Abend bei uns Florian Klenk, der Falter, Journalist, selbst auch Jurist, gesagt, das funktioniert aber gar nicht, das kann der Kanzler gar nicht machen, das ist eigentlich nur populistisches Sprechen. Und da können wir kurz reinhören, wie Florian Klenk das begründet.
Ein Asylverfahren kannst du nicht aussetzen. Ein Asylverfahren ist binnen 6 Monaten zu entscheiden und es obliegt einer gerichtlichen Überprüfung. Das heißt, der Herr Nehammer hat in Sachen Asylverfahren eigentlich nichts zu sagen. Noch dazu, wo das Asylrecht im Großen, in den großen Linien eine EU-rechtliche Materie ist. Also wir können nicht einmal sagen, wir schaffen jetzt das EU-Recht ab, weil dann würde uns sofort die EU-Kommission einen Brief schreiben.
Und von der Kommission gibt es eine ganz klare Linie.
Genau. Das ist einfach ein, ein populistisches Geplänkel mit dem Herrn Kickl, weil er sich da irgendwie die Wähler von rechts warm halten will.
Also laut Florian Klenk ist unser Kanzler immer noch im Wahlkampf. Und weil wir gerade bei der EU-Kommission waren, auch die hält sich hier noch zurück und sagt, man soll derzeit nicht nach Syrien abschieben. Es haben sich ja schon jetzt mehrere EU-Länder auch im Laufe des heutigen Tages dafür ausgesprochen, hier verschärfen zu wollen. Aber auch die EU-Kommission sagt, es ist noch nicht die Zeit dafür. Man muss erst einmal abwarten, wie sich denn die Situation vor Ort überhaupt entwickelt und beruft sich da auch auf die UNHCR, die in dieselbe Kerbe schlägt.
Das ist das Flüchtlingshilfswerk der UNO.
Das Flüchtlingshilfswerk der UNO, wo man eben sagt, es ist alles noch so völlig chaotisch vor Ort. Teilweise fallen auch noch Bomben. Es wird immer noch angegriffen. Und da war heute auch Ruth Schöffel von UNHCR Austria bei uns, die das folgendermaßen argumentiert hat.
Es fallen ja teilweise Bomben. Es ist nicht klar, sozusagen, wie wir da eine Regierungsbildung aussehen. Wie werden die Machtstrukturen ausschauen? Sozusagen, welche Gebiete werden sicher sein, welche nicht? Also das ist alles noch ganz in der Schwebe, weil wir sind ja erst ein paar Tage sozusagen in diesen neuen Entwicklungen drinnen und das wird sicher längere Zeit brauchen, um da eine Beurteilung treffen zu können.
Und dann gibt es auch noch einen Punkt, den Andreas Knapp, Generalsekretär Internationale Programme der Caritas Österreich, einbringt, der sagt, es gibt ganz viele Syrer und Syrerinnen, die schon seit langer Zeit, seit vielen Jahren in Österreich sind, die gut integriert sind, die hier Familie aufgebaut haben, teilweise schon gute Jobs besitzen. Würde man die jetzt abschieben, wäre das sogar menschenrechtswidrig und man plädiert dafür von Seiten der Caritas, dass man wirklich jeden Fall individuell und einzeln prüft, um dann Entscheidungen treffen zu können.
Die andere Seite sagt, genau das ist ja der Fall. Also es geht jetzt vorerst nur um die Syrer und Syrerinnen, die in den letzten 5 Jahren nach Österreich gekommen sind. Alle, die schon länger da sind und nicht nur einen positiven Asylbescheid haben, sondern wirklich eine Aufenthaltsgenehmigung, die können nicht so einfach abgeschoben werden und müssen sich davor auch nicht fürchten. Das hat auch Gerhard Kahner, Innenminister der ÖVP, heute früh im Morgenjournal gesagt und sagt da, es gibt ganz klar eine Prioritätenliste, also all jene, die länger als 5 Jahre da sind, werden nur dann abgeschoben, wenn gewisse Dinge vorliegen, nämlich wenn sie zum Beispiel kriminell geworden sind oder wenn sie unsere Kultur nicht respektieren oder wenn sie nicht arbeiten wollen und Sozialleistungen beziehen. Und was die EU angeht, da hat Gerhard Kahner auch noch gesagt, wir waren zwar das erste Land, Österreich, das diese Asylverfahren gestoppt hat, aber nicht das einzige. Also zum Beispiel Deutschland, Italien und Großbritannien haben das auch gemacht. Und was Gerhard Kanada heute früh im Morgenjournal gesagt hat, auch das können wir uns kurz anhören.
Ich bin Bundeskanzler Karl Nehammer sehr dankbar, dass er als erster Regierungschef in ganz Europa die Asylverfahren für Österreich gestoppt hat. Viele sind dem Beispiel gefolgt. Auch Experten sagen, das war absolut richtig, weil sich die Situation in Syrien völlig verändert hat.
Aber abgesehen jetzt einmal von den ganzen rechtlichen Komponenten, haben wir heute auch mit der Migrationsforscherin Judith Kohlenberger nochmal gesprochen und die sagt, es gibt auch logistische Fragen hinter dem Ganzen, denn man braucht in dem Land, mit dem man verhandelt für Rückkehrabkommen, Ansprechpartner. Man braucht eine stabile Regierung, weil die Reisepässe für jene Personen ausstellen muss, die wieder zurückreisen. Und die gibt es in dieser diffusen, chaotischen Situation derzeit in Syrien gar nicht. Da gibt es noch nicht einmal eine neue Regierung. Jetzt hat sich sowas wie eine Art Übergangsregierung gebildet, aber niemand weiß, mit wer dann am Ende an der Macht sein wird und mit wem man denn eigentlich da in Gespräche eintreten soll. Das heißt, selbst wenn jetzt es Zurückführabkommen in Österreich kommen sollte, wenn da rechtskräftige Bescheide ausgestellt werden, dann wäre das eigentlich derzeit überhaupt nicht exekutierbar.
Und das ist genau das Thema, was wir haben, dass es eben eine Auslegungssache beider Seiten ist. Wie schnell hat sich die Situation in Syrien geändert und wie nachhaltig ist das Ganze? Genau. Und aufgrund dessen sind die politischen Aussagen natürlich auch einzuordnen.
Aber wir kommen jetzt gleich zu unserem nächsten Thema und das ist ebenfalls heiß diskutiert, denn dass es einen Ärztemangel in Österreich gibt, das ist ja schon lange bekannt. Jetzt wird das Budget, das die Universitäten aus der öffentlichen Hand bekommen, für die nächsten zwei Jahre von 12,3 auf 16 Milliarden Euro aufgestockt. Das ist eine Menge.
Ja, und dennoch, die Universitäten wollen keine zusätzlichen Studienplätze anbieten. Alina, beginnen wir zuerst einmal damit, was dafür sprechen würde, dass es trotzdem, dass es, obwohl die Unis sagen, sie wollen keine Studienplätze anbieten, mehr geben soll in Österreich.
Was für mehr Studienplätze für Medizinstudenten und Studentinnen sprechen würde, ist, dass es Leute gibt in Österreich, die sagen, wir haben einen Ärztemangel. Wie lässt sich das belegen? Es gibt eine Statistik, da geht es um Stellenausschreibungen im medizinischen Bereich. Ich habe da auch eine Grafik dazu mitgebracht. Die wurde von StepStone, also Fachkräfteatlas nennen die sich, herausgebracht. Und die zeigt, wie viele Stellen von Ärzten und Ärztinnen ausgeschrieben sind. Und zwar im zweiten Quartal 2024. Das sind über 2000. Im Vergleich dazu 2019 waren es knapp 700. Da kann man dann auch erkennen, wenn man ein bisschen näher hinschaut in diese Statistik, da gibt es in den Bundesländern unterschiedliche Ausschreibungen. Also da unterscheiden sich die Zahlen. In Oberösterreich werden am meisten Ärzte und Ärztinnen gesucht. In Wien sind es mit 652 am zweitmeisten. Was ist das Problem? 1.900 Medizin-Anfängerstudienplätze gibt es jedes Jahr an öffentlichen Universitäten. Die dürften teilweise auch abschließen. Das Problem ist aber, und das sagt auch Harald Schlögl, der Vizepräsident der Ärztekammer Niederösterreich, dass die dann oft einfach verschwinden. Also niemand weiß, wo sie sind und nur 1.400 Ärzte pro Jahr tragen sich dann in die Ärzteliste ein. Da hat die türkis-grüne Regierung, also die vergangene Regierung, schon versucht, Maßnahmen zu ergreifen. Zum Beispiel wurden da 100 neue Kassenstellen geschaffen, ein Starterbonus von 100.000 Euro wurde versprochen. Diese Maßnahmen haben aber nicht wirklich gegriffen und es gibt die Argumente von dieser Seite, die ich mir heute angesehen habe, die sagen, mehr Studienplätze würden das System entlasten und auch zu mehr Ärzte und Ärztinnen führen, die ja in Österreich dringend gebraucht werden.
Auf der anderen Seite heißt es aber, also wir brauchen nicht mehr Studienplätze, weil es gibt eben eigentlich genug Ärzte und Ärztinnen.
Das argumentiert die andere Seite, unter anderem eben die Universitätskonferenz, aber auch die österreichische Ärztekammer. Und du hast das an der Grafik gerade ganz kurz aufgedröselt. Das sind ja die offenen Stellen, vor allem im niedergelassenen Bereich. Und man weiß schon, wo diese ganzen Ärzte hin sind, sagt die eine Seite, die da fehlen. Die wollen halt einfach nicht da arbeiten, weil die Arbeitsbedingungen so dermaßen schlecht sind, dass die lieber im Krankenhaus arbeiten, statt irgendwo in einer Landarztpraxis, weil da habe ich einen Schichtbetrieb, da habe ich einen festgelegten Dienstplan, da habe ich meine Urlaube, die ich einteilen kann, da habe ich ein festes Budget. Was ich alles bei einer freien Ordination am Land jetzt so nicht habe. Und die Universitätskonferenz sagt ganz klar, diese 1.900 Ausbildungsplätze an der Med-Uni sind ausreichend. Bis 2028 sollen die auch noch auf 2.000 ausgebaut werden. Und darüber hinaus braucht es nicht mehr Plätze, weil das Problem liegt nicht, dass zu wenig ausgebildet werden, sondern es liegt ganz einfach im System. Und Österreich hat im EU-Vergleich sehr viele Ärzte und Ärztinnen im Land und diese Zahlen hat mir der Gesundheitsökonom Ernest Pichelbauer einmal im Zuge einer Doku über das Gesundheitssystem sehr gut aufgedröselt. Da können wir reinhören.
Wenn man heute die gleiche Definition, was ein Arzt ist, anlegt, dann haben wir mit 5,3 Ärzten pro 1.000 Einwohner mit Abstand die meisten Ärzte und europaweit haben wir 3,8. Die Ärzte wollen einfach nicht mehr im öffentlichen System arbeiten. was ich völlig verstehe, weil das öffentliche System ja zur Fließbandarbeit wurde. Wenn man das Gesundheitspersonal in den Spitälern anschaut, dann liegen wir in Europa an vierter Stelle oder so. Aber wir sind ganz oben mit den Patienten.
Also wir haben genug Ärzte im Land, sie arbeiten aber halt nicht dort, wo man sie eigentlich bräuchte. Und auch die Österreichische Ärztekammer hat da heute schon mit einer Aussendung auf die Universitätenkonferenz reagiert und sieht sich da auch als Verbündeten, sagt, gut so, dass man hier nicht mehr Ausbildungsplätze von der neuen zustande kommenden Regierung fordert. Die sollen das auch in ihren jetzigen Koalitionsverhandlungen berücksichtigen. Was braucht es stattdessen? Stattdessen braucht es bessere Arbeitsbedingungen, vor allem für Landarztpraxen, die ja teilweise jahrelang leer stehen, was auch natürlich für den Ort ein großes Problem ist, für die ältere Bevölkerung vor allem. Es braucht Dienstposten, die in den Spitälern geschaffen werden, damit man dort entlastet wird. Es braucht flexiblere Arbeitszeitenmodelle, weil vor allem die jungen Ärzte, die jetzt nachkommen, einen ganz anderen Lebensrhythmus haben. Und es braucht einfach eine Attraktivierung. Dass das Ganze aber nicht so einfach funktioniert, das weiß zum Beispiel die ehemalige Gesundheitsministerin Andrea Kodolsky von der ÖVP, die jetzt auch mitverhandelt im Zuge der Koalitionsverhandlungen, nämlich für die NEOS. Und auch mit der konnte ich damals sprechen im Zuge der Doku. Und die hat gesagt, ja, es ist nicht einfach, hier aufgrund des Proportsystems, aufgrund der Bundesländer, hier durchzukommen im Gesundheitssystem. Hören wir mal ganz kurz rein.
Ich kann heute keine Entscheidungen in Österreich im Gesundheitswesen treffen, weil ich ungefähr 40 verschiedene Proponenten und Stakeholder habe, die da mitreden. Von der Sozialversicherung über die Sozialpartner, über das Finanzministerium, über die verschiedensten Landeshauptleutekonferenzen und, und. Ich habe sie einmal im Quartal alle an einem Tisch gehabt. Es war ein furchtbarer Tag. Das Einzige, was mich über diesen Tag gerettet hat, waren die Brötchen. Weil es ist völlig sinnlos gewesen, wenn Niederösterreich was gesagt hat, ist Vorarlberg aufgestanden und hat das andere gesagt.
Also das mit dem Brötchen kann ich ganz kurz nachvollziehen. Auch die retten mich manchmal über den Tag, wenn irgendwas nicht passt. Also sehr sympathisch.
Die SPÖ sieht das anders. Die SPÖ und vor allem Peter Hacker, Gesundheitsstadtrat in Wien, sagt, es sollte eigentlich eine Verdoppelung der Medizinstudienplätze geben. Es gibt noch ein weiteres Argument, das dafür sprechen würde. Und zwar, es gibt ja in Österreich 4 staatliche Unis, an denen man Medizin studieren kann, also Wien, Graz, Linz und Innsbruck. Es gibt in Österreich aber auch 4 Privatunis, an denen man Medizin studieren kann. Und was man schon sieht, ist, dass Jahr für Jahr die Nachfrage nach diesen Privatuniversitäten, die übrigens sehr teuer sind, da kostet ein Studium rund 120.000 Euro plus minus, aber die Nachfrage ist da und es gibt viele junge Menschen in diesem Land.
Dort hat man die Aufnahmeprüfung aber dann nicht, oder? Diese
man große, hat auch eine Aufnahmeprüfung.
Aber nicht die gleiche, die auf der anderen,
also oder? Doch, es gibt eine Aufnahmeprüfung, aber in den staatlichen Universitäten ist ja die Rate oft 1:7, in den privaten dann 1:3. Bitte nicht beim Wort nehmen, das ist wahrscheinlich Uni zu Uni auch unterschiedlich. Aber Fakt ist, das Interesse von jungen Menschen, Medizin zu studieren, ist da.
Und Fakt ist, dass uns das Gesundheitssystem in den Verhandlungen und natürlich in der neuen Regierung extrem beschäftigen wird. Alina
auf jeden Fall.
Und Patrick, vielen Dank für die Einordnung von
Danke
beiden
euch.
Seiten.
Vielen Dank auch von meiner Seite.
Ja, und gut, und dass du da warst und nicht aufgestanden bist bei REM.
Ja, wir haben
noch. Nein, bitte nicht noch.
Nein, wir bleiben bei den ernsteren Themen jetzt tatsächlich noch bis zum Ende unserer Sendung. Und das Thema Abschiebungen nach Syrien sowie der Status quo der Koalitionsverhandlungen sind jetzt eben auch Thema bei unserem nächsten Interviewgast.
Ja, genau. ÖVP-Generalsekretär der Christian Stocker ist zu Gast und das Interview haben wir kurz vor der Sendung aufgezeichnet. Herr Generalsekretär, ÖVP und auch FPÖ überbieten sich derzeit in Vorschlägen, wie 100.000 Syrer aus Österreich möglichst am schnellsten abgeschoben werden können. ÖVP-Innenminister Gerhard Karner sagt dazu Folgendes im Morgenjournal. Er bereitet ein Rückführungs- und Abschiebeprogramm vor, vor allem für Kriminelle und Integrationsverweigerer. Jetzt sind Sie bekanntlich Jurist, Asylverfahren laufen nach dem Gesetz, aber es gibt Asylgrundprüfungen, es gibt Aberkennungsverfahren. Der Minister kann weder in ein Verfahren eingreifen, noch kann das Ergebnis vorwegnehmen. Warum wird dann suggeriert, dass morgen 150 Charterflieger nach Damaskus fliegen können, wenn ohnehin alles ganz normal weiter den Gang des Gesetzes nimmt?
Ich glaube nicht, dass hier suggeriert wird, dass morgen 150 Charterflieger nach Damaskus fliegen, sondern das, was gemacht wurde, und das halte ich für richtig, ist, dass der Bundeskanzler auf die Verhältnisänderung in Syrien reagiert hat. Und natürlich ist hier auch der Innenminister gefordert, weil es ja in seinem Ressort beheimatet ist, dieses Thema, die Maßnahmen zu ergreifen. Und wenn wir diese Veränderungen in Syrien sehen, dann heißt das, dass wir auf diese Veränderungen auch in den Asylverfahren jetzt Rücksicht nehmen und die einfließen lassen in diese Verfahren. Und die Neubewertung bedeutet, um es zu bewerten, einmal einen Stopp zu machen, zu sagen, wie ist die Sache und Rechtslage jetzt zu sehen und dann die Konsequenzen daran zu knüpfen. Und ich glaube, dass man das unverzüglich machen soll. Und die Prioritäten, die der Innenminister genannt hat, halte ich für richtig.
Das ist aber alles ganz normal gesetzlich gedeckt. Da gibt es keine Änderung des
natürlich,
des Gesetzestextes.
Also es kann ja
Maßnahmen, die man sowieso ergreift.
Regierungshandeln muss immer gesetzlich gedeckt sein. Aber natürlich ist es so, dass wenn es sich Veränderungen ergeben, und das sind ja dramatische Veränderungen, die sich hier ergeben, diese auch Auswirkungen hat auf eine große Zahl von Asylberechtigten und Asylwerber, die wir aus Syrien hier im Land haben.
Dazu wird natürlich das Thema schon seit Jahren behandelt. Und seit Jahren wird hier versprochen, dass Kriminelle und Integrationsverweigerer vorrangig abgeschoben werden sollen. Heute erklärt aber der Minister eine Prioritätenliste dazu, die er erst jetzt erstellen möchte. Warum gibt es die Liste nicht schon längst?
Ich glaube, so wie ich den Innenminister verstanden habe, hat er ganz klargelegt, dass er an einem Rückführungsprogramm arbeitet. Und dieses Programm beinhaltet ja auch freiwillige Rückkehrungen von syrischen Flüchtlingen oder Asylwerbern, die wir hier haben. Und hier ein Programm auszuarbeiten, das halte ich für richtig. Und dazu kommt natürlich, dass dort, wo die freiwillige Ausreise, wenn der Schutzstatus wegfällt, nicht erfolgt, dass wir auch noch Gedanken machen müssen, wie es mit einem Abschiebungsverfahren ist, weil wir ja wissen, dass bisher in Syrien die Lage, so wie sie war, bei dem Regime von Assad, vielfach eine Rückführung nicht ermöglicht hat, also eine Abschiebung. Das hat sich jetzt geändert und daher ist es auch richtig und gut, wenn diese Abschiebemöglichkeiten jetzt forciert werden.
Sie sind einer der 7 Hauptgruppen und Ihre Themen sind Sicherheit, Migration und Integration. Gibt es in Ihrer Gruppe jetzt vielleicht schon mehr Grünlicht als Gelb oder Rot?
Ja, ich habe es vorhin gesagt, manchmal blinkt schon ein wenig, aber ich würde es so sehen, dass Teilergebnisse werden erst dann sozusagen valide, wenn es ein Gesamtergebnis gibt. Das heißt, wir haben viele Verhandlungsrunden. Ich komme gerade aus einer Verhandlungsrunde zum Thema Asyl und Migration. Am Abend wird zum Thema Integration fortgesetzt, diese Verhandlung in einer anderen Gruppe. Das heißt, die Gespräche sind sehr intensiv. Sie sind auch sehr dicht gestaffelt, weil wir natürlich zeitnah in den Untergruppen einen Abschluss erreichen wollen. Und ob es dann ein Ergebnis gibt, wird sich zeigen. Wenn eine Gesamteinigung vorliegt, gibt es eines, aber Teileinigung alleine werden nicht ausreichen.
Was heißt zeitnah? Haben Sie sich da schon ein Datum gesetzt?
Wir haben immer gesagt, wir wollen so lange verhandeln, wie es notwendig ist, aber so schnell wie möglich.
Es soll ein Integrationspaket geben mit verpflichtenden Deutsch- und Wertekursen vom ersten Tag an. Aber es gibt ja bereits solche Grundregelkurse für Asylwerber. Also inwiefern würden sich dann jetzt diese verpflichtenden Wertekurse von diesen Grundregelkursen unterscheiden?
Das wird eben gerade verhandelt und besprochen. Es ist so, dass sich natürlich eine Änderung zum Status quo ergeben wird, wenn wir erfolgreich abschließen. Aber verstehen Sie bitte, dass ich hier keine Verhandlungsergebnisse, wenn es auch nur Teilergebnisse sind, öffentlich machen werde, weil diese Gespräche sind noch nicht am Ende, auch in den jeweiligen Gruppen, die sich damit beschäftigen, sodass wir sehen werden, ob wir zu einem Gesamtergebnis kommen. Und ein Gesamtergebnis wird auch dieses Thema mit beinhalten.
Aber prinzipiell sind diese Grundregelkurse recht erfolgreich verlaufen. 3.300 haben teilgenommen und 48 Personen haben diese Kurse verweigert. Und denen wurde ja dann dieses Taschengeld halbiert auf 20 Euro.
Also, ja, wir haben auch nicht gesagt, dass wir, das ist die Frage, ob das ausreichend ist. Und wir haben auch nicht gesagt, dass wir etwas abschaffen wollen, was gut funktioniert. Aber wir wollen es vielleicht ergänzen, vielleicht etwas neu strukturieren und so in diesem Bereich Verbesserungen erzielen. Wir haben gesehen, das Thema Integration, Migration, Asyl ist eines, das den Menschen unter den Nägeln brennt, das sie beschäftigt. Das ist ein Ergebnis aus der Nationalratswahl und daher wird das für uns auch ein vordringliches und wichtiges Thema sein.
Noch etwas wird offenbar verhandelt, aber wenn auch nicht in Ihrer Gruppe Asyl und Migration. Die Dreierkoalition plant laut Kronenzeitung Volksbefragungen, falls sich die Koalitionspartner nicht einigen können bei gewissen Streitpunkten. Wäre das Ergebnis einer solchen Volksbefragung dann eben bindend für die Regierung?
Also die Volksbefragungen gibt es ja schon. Die Frage, in welcher Weise in Zukunft diese Volksbefragungen verstärkt oder in bestimmter Weise eingesetzt werden, ist ein Thema, das besprochen werden kann. Aber auch das ist kein Ergebnis, das fix ist. Das ist auch nichts, was schon vereinbart wäre.
Aber Sie sind dafür. Sie würden sagen, bei Streitthemen zu neuen Steuern vielleicht oder zur Gesamtschule, falls es da keine Lösung geben sollte oder was weiß ich, zur ORF-Reform, dann könnte es eine Volksbefragung geben?
Die direkte Demokratie gibt es in diesem Land jetzt schon. Die Möglichkeiten, die diese direkte Demokratie bietet, gibt es auch schon. Wie sie in Zukunft gestaltet werden können und ob sie eine Rolle spielen in der neuen Regierungszusammenarbeit, das werden wir besprechen, verhandeln und wenn wir zu einem Ergebnis kommen, auch gerne vorstellen.
Was ist dann Ihre Position, wenn Sie sagen, das wird verhandelt?
Na, meine Position dazu ist, dass wir es in den Verhandlungen besprechen werden, weil wenn ich Ihnen jetzt schon ausrichte, was meine Position ist, bevor es vielleicht meine Verhandlungspartner gehört haben, wäre es schlechter Stil.
Nur ganz kurz noch zum Abschluss. Die Volksbefragung, die Sie dann in diesem Modell vorschlagen würden, oder wenn sich die drei Parteien darauf einigen, die wäre dann bindend und das wäre dann das Ergebnis, das die Regierung dann umsetzt.
Ich verstehe den Versuch. Ja. Aber wenn ich jetzt schon sage, dass was bindend ist, wo ich noch gar nicht weiß, ob es überhaupt vereinbart werden kann, verstehen Sie vielleicht, dass ich ein paar Schritte zu weit wäre.
Die Frage ist aber natürlich auch, ob das die Bevölkerung überhaupt wollen würde, weil man hat ja eigentlich gewählt, um dann eben nicht ständig wählen gehen zu müssen, damit eben die Vertreter sich das selbst untereinander dann ausmachen und quasi die Meinung der Bevölkerung vertreten.
Das ist auch so. Wir haben eine repräsentative Demokratie, aber die ist angereichert um direkt demokratische Möglichkeiten, die es ja mit gutem Grund auch schon gibt. Und die Frage, wie wir diese einsetzen wollen, verstärkt einsetzen wollen, in besonderer Weise einsetzen wollen, das kann man besprechen. Und wenn wir hier zu einer Einigung kommen, werden wir sie auch gerne öffentlich vorstellen.
Von den Verhandlungen kommen wir zu Beschlüssen, die tatsächlich schon getroffen worden sind, nämlich zur Nulllohnrunde für Bundespolitiker und Politikerinnen. Wir sind aber gleich wieder da nach einer kurzen Pause.
Willkommen zurück hier bei uns bei Beide Seiten live und wir sind nach wie vor im Interview mit ÖVP-Generalsekretär Stocker. Vielen Dank für Ihren Besuch noch einmal. Wir bleiben jetzt bei der Nulllohnrunde, wie wir es schon kurz vor der Pause angekündigt haben, denn da hat man sich ja für alle Bundespolitiker darauf geeinigt. Simon Rosner von der Kleinen Zeitung, der listet jetzt auf, dass es schon die 11. Nulllohnrunde in 20 Jahren wäre. Entwertet das nicht auf Dauer auch irgendwo jedes politische Amt?
Naja, das kann man sehen von jeder Seite, wie man es halt dann betrachten will. Natürlich ist es so, dass eine Nulllohnrunde ein Verzicht ist, den die Politiker hier freiwillig leisten. In Zeiten wie diesen haben wir uns dazu entschlossen, auch als Symbol einen Beitrag zu leisten, dass wir dieses Mal auf eine Gehaltserhöhung verzichtet haben. Dass das schon oft der Fall war, ist richtig. Wahrscheinlich hat es auch früher gute Gründe dafür gegeben.
Aber wann ist denn jetzt Schluss mit diesen Nulllohnrunden? Ist es dann der Fall, wenn der Kabinettschef mehr verdient als der Minister, oder?
Ja, die Pyramide ist durcheinander geraten. Das ist kein Geheimnis und die Verhältnisse haben sich auch verschoben. Aber es ist so, dass in dieser Republik auch vieles durcheinander geraten ist in den letzten Jahren und auch sich viele Verhältnisse verschoben haben. Und in Zeiten, wo das Wirtschaftswachstum schrumpft, wo wir schwere Zeiten haben, wo viele Menschen mit dem Geld nicht auskommen, ist es einfach ein Zeichen der Politik, dass wir auf eine Gehaltserhöhung in diesem Fall verzichten. Das heißt pro futuro noch nichts. Das heißt, wenn sich die Verhältnisse ändern, wird auch wieder eine Zeit sein, wo wir normale Gehaltsanpassungen bei Politikerbezügen so haben, wie wir sie bei anderen Einkommen auch haben.
Aber es kann also auch die nächsten Jahre noch weiterhin Null und Unten geben, dass es tatsächlich zu einer noch größeren Verschiebung
kommt. Ich kann weder was vorwegnehmen noch ausschließen. Das wird viel davon abhängen oder es wird wesentlich davon abhängen, wie sich die Situation in diesem Land entwickelt. Wir werden das dann bewerten, wenn es soweit ist.
Sollten aber auch Manager, Managerinnen, Staatsnahbetriebe vielleicht ebenso auf Erhöhungen verzichten?
Für die Politik war das ein freiwilliger Schritt und so ist es für alle anderen auch.
Herr Generalsekretär, wir haben vorher über Volksbefragungen gesprochen. Da wollten Sie sich noch nicht festlegen, weder was Ihr Standpunkt ist, noch was rauskommt. Aber das, was dann natürlich drohen würde in so einem Fall, wäre ein bisschen ein Dauerwahlkampf in Österreich, wenn es sehr viele solcher Befragungen geben würde. Dazu hat der Bundeskanzler etwas gepostet. Am Wochenende war in Paris und hat dieses Foto gemeinsam mit Elon Musk gepostet und hat Musk gelobt für das Ermöglichen der Meinungsfreiheit. Rede und Meinungsfreiheit haben höchste Priorität. Die Plattform X, früher Twitter, leistet wertvollen Beitrag, damit die Menschen beides zum Ausdruck bringen können. Warum wird da völlig übersehen, dass diese Plattform in Wirklichkeit das Gegenteil tut und die Meinungsfreiheit mithilfe von Programmierung eben nicht ermöglicht?
Ich weiß nicht, inwiefern hier die Programmierung die Meinungsfreiheit einschränkt. Das kann ich nicht beurteilen. Aber grundsätzlich ist es so, dass eine Vielfalt an Medien, und X ist halt ein Teil dieser Vielfalt, dazu beiträgt, dass die Meinungsfreiheit auch zum Durchbruch kommt.
Aber übersieht der Kanzler da nicht die Gefahr einer manipulierten, auf Dauer manipulierten Demokratie? Wir haben jetzt gesehen, dass in Rumänien Wahlen sogar abgesagt oder verschoben oder ungültig erklärt werden mussten wegen des Einflusses.
Jede Möglichkeit bietet auch die Gefahr der Manipulation. Das werden wir nicht ausschließen können. Wir leben in einer digitalisierten Welt. Wir leben mit sozialen Medien. Wir werden auch mit dem Risiko leben müssen, dass hier manipulativ etwas passieren kann. Das gibt es ja nicht nur im digitalen Bereich. Das gibt es nicht nur bei sozialen Medien. Das haben wir ja auch bei herkömmlichen Medien. Wir haben nur in der Vergangenheit mit den herkömmlichen Medien, wenn ich das so bezeichnen darf, besser umgehen gelernt. Es ist sicher so, dass wir gesamten Bereich Social Media durchaus noch Aufholbedarf haben, um das alles richtig einzuordnen. Es ist ja auch in vielen Bereichen in Diskussion, wie umzugehen ist mit Plattformen, wie umzugehen ist mit den Möglichkeiten der Manipulation. Aber die grundsätzliche zur Verfügungstellung von weiteren über das, was wir bisher haben, hinausgehenden Möglichkeiten, seine Meinung zu äußern, ist etwas, was ja nicht abzulehnen ist.
Weil Sie auch in der Gruppe Sicherheit auch noch verhandeln, kommt die Cybersicherheit in Ihr Ressort hinein, was verhandelt wird, und betrifft das vielleicht auch Plattformen eben wie Twitter oder X oder auch TikTok?
Cybersicherheit ist ein Thema in den Verhandlungen. Selbstverständlich sind auch manipulative Eingriffe hier ein Thema. Desinformation, das ist alles ein Thema, weil es im Sinne einer wehrhaften Demokratie natürlich dazugehört, dass Missstände nicht eintreten sollen und dass dort, wo Risiken und Gefahren bestehen, denen man auch begegnen muss. Aber das ändert ja nichts an dem grundsätzlichen Thema, dass mehr Möglichkeiten, mehr Vielfalt etwas ist, was man auch begrüßen kann.
Wir haben über die Koalitionsverhandlungen schon ganz kurz gesprochen. Nichtsdestotrotz noch einmal die Frage auch an Sie. Wann wird denn jetzt der offizielle Zwischenstand verkündet werden? Lange war ja da vom 12. Dezember die Rede. Das wäre übermorgen. Das wird sich nicht ausgehen, oder?
Naja, es ist so, dieses Datum ist ein wenig überbewertet, wenn ich es offen ansprechen darf. Wir haben gesagt, wir verhandeln in, glaube ich, 33 Untergruppen mit einer Vielzahl von Verhandlungsteilnehmern und Experten. Und es gibt einfach einmal einen Zeitpunkt, wo man sagt, da wollen wir einen Schluss, also einen Zwischenergebnisstrich ziehen und aus diesen Untergruppen sagen, wie weit sind wir gekommen, wie tragfähig ist diese Basis für die weiteren Verhandlungen, wo haben wir Gesprächsbedarf, wo sind wir uns einig, wo ist es so, dass wir uns nicht einig werden. Können wir uns hier noch finden oder nicht? Und diese, wenn Sie so wollen, Wasserstandsmessung ist jetzt einfach mit den Ergebnissen aus den Untergruppen vorzunehmen. Und dann werden wir sehen, wie das weiter zu bewerten und auch weiter zu verhandeln ist. Also es ist, man muss halt irgendwann sagen, wenn die Gruppen verhandeln in so einer Vielzahl, es gibt einen Zeitpunkt, wo wir mit diesen Verhandlungen in der ersten Runde fertig sein wollen. Und damit und dann eine Bilanz ziehen, was hat sich ergeben. Und das passiert jetzt. Ob das der 12. oder der 13. ist, also da gibt's nicht die Deadline, das muss 12. 0 Uhr, sonst ist aus, sondern es ist der 12., den wir uns so als Ziel genommen haben. Kann der 13. sein, der 14.
Aber die Woche noch dann wahrscheinlich.
Natürlich, also wir sind ja auch sehr weit in diesen Verhandlungen. Es hat in, glaube ich, allen sogenannten Hauptgruppen schon eine Vielzahl an Verhandlungen in den Untergruppen mehrfach stattgefunden. Und wir wollen hier zu einem Abschluss kommen in dieser Phase der Untergruppen, um zu sehen, wo haben wir Übereinstimmung, Gesprächsbedarf oder auch noch Dissens.
Wie wichtig ist es in der ÖVP, dass man sich jetzt genauso schnell einigt oder diese Einigung auch bekannt gibt wie damals vor 5 Jahren mit den Grünen?
Derzeit sind wir in diesem Zeitplan durchaus noch gut unterwegs, wenn man berücksichtigt, dass wir jetzt zu dritt am Verhandlungstisch sitzen.
Aber das will man schaffen.
Es ist so, je schneller, desto besser. Aber es ist auch notwendig, so lange zu verhandeln, wie es braucht. Es geht um ein Regierungsprogramm für 5 Jahre. Es geht um ganz wesentliche Themen, die wir ja aus dem Wahlergebnis von den Menschen mitbekommen haben. Und daher ist es auch notwendig, sich auseinanderzusetzen. Wir kommen aus unterschiedlichen Richtungen, wir haben unterschiedliche Standpunkte. Und das ordentlich auszusprechen und auszudiskutieren, diese Zeit wollen und sollten wir uns auch nehmen.
Ist jetzt eigentlich schon fixiert, wo was eingespart werden soll? Also zum Beispiel den Klimabonus, ist der jetzt mittlerweile Geschichte? Ist das schon fix oder wird der Reparaturbonus fallen? Gibt es da Änderungen? Das Dieselprivileg, auch immer wieder heiß diskutiert, oder Pendlerpauschale? Gibt es da schon etwas, das wir uns...
Es gilt, was ich vorhin gesagt habe. Ein Teilergebnis, natürlich, aber ein Teilergebnis, wenn es überhaupt vorliegt, wird erst dann valide, wenn es ein Gesamtergebnis gibt. Also selbst, im Übrigen, alles das ist noch in Verhandlung, aber selbst wenn es so wäre, ist das in dem Moment Geschichte, in dem es die Gesamtlösung nicht gibt, weil dann hilft eine Teillösung gar nichts. Das heißt, es wird verhandelt, es wird auch vieles, was wir gemeinsam im gemeinsamen Verständnis verhandeln, auch so gesehen werden können. Aber ob es dann am Ende für eine Regierung ausreicht, zeigt sich im Gesamten. Und das liegt nicht vor.
Das, was das Problem der letzten Woche war, was die Verhandlungen betrifft überhaupt, war, pardon, dass die SPÖ beharrt hat darauf, dass es dringend Budgetzahlen geben muss, die vorliegen. Jetzt sagt die ÖVP, sie wartet lieber auf die EU-Budgetzahlen. Die sollen aber erst kommende Woche kommen. Jetzt sagt aber Fiskalratschef Christoph Bartelt, man hätte schon längst mit den Zahlen des Fiskalrats auch arbeiten können, um eben die Budgetverhandlungen weiterzuführen.
Natürlich,
wartet man dann?
Natürlich hätte man das können. Letztlich sind aber bindend die Zahlen, die wir von der EU bekommen. Und jetzt sage ich, die Zahlen sind ja schon mehrfach von Prognosen abgewichen. Und gerade die Budgeterstellung und das, was uns so beschäftigt, dass wir jetzt ein höheres Defizit haben, als wir geplant haben, hat ja auch zur Ursache, weil wir mit Zahlen von Wirtschaftsforschern, von Experten gearbeitet haben, die dann, weil es eben eine Prognose war, in der Realität nicht standgehalten haben. Daher, wenn wir jetzt sagen, wir nehmen die Zahlen, die für uns dann bindend sind, ist das, glaube ich, ein guter Weg. Im Übrigen ist mir wichtig, bei diesem gesamten Thema Budget schon darauf hinzuweisen, das, was wir jetzt besprechen und verhandeln und wo wir auch Konsolidierungsbedarf haben, liegt nicht daran, dass wir die Ausgaben überschritten hätten, sondern es liegt daran, dass das Volumen, wo sich die Schulden bemessen, kleiner geworden ist. Und dann ist der Anteil der Schulden bei kleineren Volumen größer. Ausgabenmäßig haben wir den Pfad eingehalten. Das heißt, wir sind ausgabenmäßig dort, wo wir es auch geplant haben. Auf Deutsch, wir haben nicht mehr Geld ausgegeben, als wir uns vorgenommen haben. Aber der Gesamtschuldenstand Bund, Länder, Gemeinden und Sozialversicherungen zusammengenommen macht einen größeren Anteil aus, als wir ursprünglich geplant hatten, beziehungsweise die Prognosen uns auch vorhergesagt hatten.
Nichtsdestotrotz muss man sich irgendwas überlegen, damit man wieder mehr Geld hineinbekommt oder eben weniger Geld ausgibt. Das ist ja auch die Frage, die gerade diskutiert wird. Wird es denn da vielleicht statt Erbschafts- und Vermögenssteuern dann doch die Grundsteuer geben? Weil das ist ja auch ein Punkt, der hart diskutiert ist.
Zur Einführung einer Vermögens- oder Erbschaftssteuer haben wir uns ganz klar positioniert. Der Bundeskanzler hat das vor der Wahl gemacht, hat das nach der Wahl gemacht. Und so wie es in allen Positionierungen ist, die der Bundeskanzler und die Volkspartei vorgenommen haben, bleiben wir auch hier bei dem, was wir vor der Wahl gesagt haben. Das gilt für uns auch jetzt. Alles andere wird ebenso ein Gesamtpaket sein, wobei wir davon ausgehen, dass primär ausgabenseitig die Konsolidierung zu erfolgen hat und wir einmal schauen, welche ausgabenseitigen Maßnahmen können getroffen werden und was erreichen wir damit für das Budget und auch für die Handlungsfähigkeit der Regierung im Sinne von dessen, was wir hier besprechen und umsetzen wollen. Und wenn dann noch etwas notwendig ist, werden wir über das Notwendige sprechen.
Aber die Erhöhung der Grundsteuer wäre schon auch eine Einnahme.
Jede Steuererhöhung ist eine Einnahme.
Ja.
Wenn Sie sagen, Sie wollen die Ausgaben begrenzen oder zurückfahren, wie soll sich dann die geforderte Lohnnebenkostensenkung für Unternehmen ausgehen, die Sie ja fordern? Das bedeutet ja, wenn die Lohnnebenkosten für die Unternehmen billiger werden, müsste der Staat das kompensieren, weil diese Leistungen daraus bezahlt werden müssen. So das würde es. Die Ausgaben aber erhöhen statt senken.
Es wird auch notwendig sein, dass wir für bestimmte Bereiche Ausgaben erhöhen bzw. Ausgaben weiter zur Verfügung stellen. Weil so wie ich es verstanden habe, was uns auch Wirtschaftsforscher mitgeben, heißt es in Zeiten wie diesen mit Maß und Ziel und vor allem sehr klug zu überlegen, wo braucht es zusätzliche Ausgaben, wo braucht es Anreize, damit wir wieder den Standort attraktivieren, die Wettbewerbsfähigkeit stärken, auch unsere Wirtschaft unterstützen können, weil nur dann, wenn wir wieder mehr Wachstum generieren, insgesamt die Verteilungsdiskussion überhaupt geführt werden kann. Weil wenn nichts da ist, kann ich nichts verteilen.
Vor ein, zwei Wochen hat es noch geheißen, dass es tatsächlich dann zu einer Einigung kommt, dass es tatsächlich zu der Koalitionsbildung zwischen ÖVP, SPÖ und NEOS kommt. Da stehen die Chancen etwa 50-50. Würden Sie jetzt ein, zwei Wochen später sagen, mittlerweile würde ich sagen 60-40 pro Koalition?
Ich bleibe bei 50-50.
Okay. Es kann wirklich zu 50% noch scheitern?
Selbstverständlich.
Oh, gut. Da ist noch sehr viel offen. Eine Abschlussfrage noch, Herr Generalsekretär. Die Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft beantragt die Auslieferung von FPÖ-Klubobmann und Parteichef Herbert Kickl wegen Falschaussageverdacht im U-Ausschuss zu dem Thema Inseraten und zur Werbeagentur Ideenschmiede. Morgen ist Abstimmung im Nationalrat.
Ja.
Stimmt die Volkspartei zu?
Natürlich.
Also Herbert Kickl wird
an die
WKStA zur Ermittlung.
Aus welchem Grund sollten wir nicht dafür stimmen?
Ich habe Sie gefragt. Also
ich gehe davon aus, dass Herbert Kickl das er selbst geklärt haben will.
Dann wird es im Verfahren geklärt. Christian Stocker, vielen Dank für den Besuch.
Vielen Dank für Ihren Besuch bei uns im Studio.
Ja, das Interview mit Christian Stocker, das haben wir vor der Sendung aufgezeichnet. Und da gibt es natürlich einiges zu besprechen. Die Themen hat er ja auch angerissen und das wollen wir jetzt tun. Eva Schütz ist bei uns, Herausgeberin des Express.
Schönen guten Abend.
Und Christoph Haselmeier, herzlich willkommen, Meinungsforscher vom IFDD.
Danke für die Einladung, Frau Ambos. Danke für die Einladung, Herr Mohr.
Sehr gerne. Wir starten gleich mit unserer ersten Frage und die bezieht sich auf eine bereits gestellte Frage im Interview mit Christian Stocker. Und zwar ging es da eben um die Abschiebungen nach Syrien, ob das jetzt tatsächlich vermehrt wieder durchgeführt werden wird, weil ja dieser Fluchtgrund wegfallen würde. Aber schauen wir mal, was Christian Stocker darauf geantwortet hat in unserem Interview.
Ich glaube nicht, dass hier suggeriert wird, dass morgen 150 Charterflieger nach Damaskus fliegen, sondern das, was gemacht wurde, und das halte ich für richtig, ist, dass der Bundeskanzler auf die Verhältnisänderung in Syrien reagiert hat. Und natürlich ist hier auch der Innenminister gefordert, weil es ja in seinem Ressort beheimatet ist, dieses Thema, die Maßnahmen zu ergreifen.
Da sagt ja also Generalsekretär Stocker. Frau Schütz, jetzt die Frage an Sie. Man weiß aber weder, wie lange das dauern wird, bis das Ganze überprüft worden ist, ob man dann wirklich auch nach Syrien abschieben können wird. Da gibt es noch so viele bürokratische und auch rechtliche Schritte, die davor noch kommen würden. Dennoch klingt es so, wenn der Innenminister und auch Karl Nehammer darüber spricht, als würden eben morgen sehr wohl 100 Flüge mit syrischen Flüchtlingen nach Damaskus abheben. Sind also diese Aussagen nicht ausschließlich populistisch einzuschätzen, denn eine politische Botschaft, wo man einfach weiß, ja, das möchte die Bevölkerung jetzt hören.
Ich glaube, man muss zwei Dinge unterscheiden. Es gibt vielleicht wirklich viele Menschen, die jetzt nach Syrien zurückkehren wollen, wobei die Betonung auf wollen liegt und die vielleicht wirklich innerhalb der nächsten Wochen das Land verlassen, weil sie beim Wiederaufbau helfen müssen oder wollen, weil auch ihre Familien noch dort sind zum Teil, weil einfach der Fluchtgrund, diese Verfolgung durch das Assad-Regime jetzt wirklich weggefallen ist. Aber das beruht auf freiwilliger Basis. Und auf der anderen Seite, glaube ich, ist die Aussage von Christian Stocker ein reines politisches Signal, dass man sich jetzt überlegt, ob der Asylgrund tatsächlich weggefallen ist. Und die dritte Komponente ist natürlich die rechtliche. Wir sind eben, wir haben die Europäische Menschenrechtskonvention unterzeichnet. Der Artikel 3 besagt, dass Menschen, die Verfolgung, Folter oder Tod ausgesetzt werden, würden in ihrem Herkunftsland nicht zurückgeschoben werden können, selbst wenn es einen negativen Asylbescheid gibt. Und wenn man sich dieses Themas annehmen möchte, dann geht das nicht mit einer Ankündigungspolitik, sondern da muss man sich überlegen, ob man weiterhin die Europäische Menschenrechtskonvention Teil davon sein möchte oder ob man dies natürlich im Verfassungsrang auf der einen Seite, auf der anderen Seite in der Grundrechtscharta der Europäischen Union oder ob man da sozusagen austreten möchte. Das würde einem dann sehr viel mehr rechtlichen Spielraum geben, solange man das nicht wirklich andenkt, solange man Teil der Europäischen Menschenrechtskonvention und der Genfer Flüchtlingskonvention ist der Spielraum bei Abschiebungen einfach sehr beschränkt. Und wie gesagt, eben auch dann, wenn es einen negativen Asylbescheid gibt, heißt das nicht unbedingt, dass man jemand auch tatsächlich abschieben kann, auch nicht, wenn eine schwere Straftat begangen
wird. Dann hat sich aber nichts geändert gegenüber vor dem Wochenende, ist das Asylregime eigentlich noch.
Na, auf der rechtlich hat sich natürlich nichts geändert, außer dass man jetzt vielleicht viele Menschen hat, die tatsächlich nach Syrien zurück möchten, weil sie ihr Land wieder aufbauen wollen.
Also politisches Signal hat die Frau Schütz angesprochen. Ist das das, was die Bevölkerung hören will, wie es auch Christian Stocker gemeint hat?
Es ist vor allem ein Signal Richtung Umfragen. Ich komme aus der Umfrageecke und wir wissen, dass derzeit bei repräsentativen Umfragen die Freiheitliche Partei mit ihrem Spitzenkandidaten Herbert Kickl nicht mehr bei knapp 29% steht, wie bei der Nationalratswahl Ende September, sondern bei 35%. Ja, und diese Wählerinnen und Wähler, die kommen 1:1 von der Volkspartei. Das weiß die ÖVP, die in den Umfragen nur noch bei 21% steht. Das ist auf der einen Seite zurückzuführen aufgrund der Verliererkoalition mit den Neos, ja, diese sogenannte Zuckerkoalition, wie sie von den Medien genannt wird, aber natürlich auch, weil hier die Asylflanke ja sehr weit offen ist bei der ÖVP, was sie zum Beispiel unter Kurz nicht war. Und dementsprechend weiß das natürlich die ÖVP und sagt, da müssen wir jetzt agieren. Ich bin bei der Eva Schütz komplett. Es gibt einfach Richtlinien, es gibt Regeln und es gibt ein Gesetz. Ja. Und dann das muss sich Österreich halten. Wahrscheinlich wird es auch in den kommenden Wochen Leute geben, die das Land verlassen wollen. Vielleicht aber auch nicht. Wir wissen es nicht. Das ist in Wirklichkeit reine Spekulation. Ja. Wir wissen es zum Beispiel bei den Ukrainern, die wollen dann wieder zurück. Ja. Bei den Syrern, wo ja vermehrt Männer gekommen sind, ja, im Gegensatz zur Ukraine, da sind ja sehr viele Kinder gekommen, sehr viele Frauen, auch natürlich Männer, aber abgeschwächt. Bei den Syrern waren es prinzipiell Männer, die einfach nicht kämpfen wollten. Ja. Für Land oder gegen das Regime, wie auch immer, diese beiden Seiten ja auch aneinander gekracht sind hier. Das wird sich erst herausstellen und dementsprechend sind das jetzt zwar Ansagen, die aber prinzipiell eher an das Wahlvolk aus meiner Sicht gerichtet sind und in Richtung halt FPÖ, so quasi, wir schieben die alle zurück, aber wir werden wahrscheinlich im Frühjahr noch drüber diskutieren, wann werden denn diese Syrer wieder das Land verlassen.
Aber um das geht's ja. Man könnte ja auch einfach eine politische Botschaft aussenden, indem man sagt, gut, wir prüfen das jetzt, wir haben das davor schon immer geprüft, wir werden auch jetzt eben prüfen, ob da dieser Asylgrund quasi wegfallen würde oder eben nicht. Aber das ist ja nicht in der Form passiert, sondern man hat sich ja gleich hingestellt und hat auch gesagt, wir werden die quasi alle wieder abschieben, sollte dieser
Asylgrund wegfallen. Wenn ich bei 20% stehe, ja, da muss ich auch irgendwie agieren und zumindest etwas sagen, dass von den Medien aufgegriffen wird, dass am Ende des Tages auch bei den Wählerinnen und Wählern vielleicht auch ankommt, egal ob es jetzt du oder nicht.
Jetzt hat die ÖVP nicht den Asylkurs geändert, das ist ja schon immer sehr streng gewesen und trotzdem hat man die 20% vor Augen und nicht die 30%.
Weil es einfach keine Glaubwürdigkeit gibt in diesem Themenbereich, dass einfach die Glaubwürdigkeit von Herbert Kickl zurzeit die Themenführerschaft der FPÖ sehr viel stärker. Aber ich glaube, was man auf einer anderen Ebene schon diskutieren können muss, ohne dass man sofort ganz rechts ist oder menschenverachtend ist, das ist das Thema, kann Europa, kann Österreich alle Menschen, die von Verfolgung, Tod oder Folter betroffen sind, tatsächlich aufnehmen, weil wir haben natürlich mittlerweile mengenmäßig eine Zahl erreicht, wo das Ganze schwierig wird und da wird sich jetzt Europa entweder zu diesem humanistischen Ansatz bekennen müssen, eigentlich als einziger Kontinent und sagen, ja, wir haben auch 19 Millionen Frauen in Afghanistan, die dort verfolgt werden, keine Bildung bekommen und wahrscheinlich unter schrecklichen Umständen zweifelsohne leben müssen, wollen wir diese Menschenmasse hereinnehmen und können wir das irgendwie administrieren oder gehen wir von diesem Weg ab? Aber ich glaube, das muss man relativ, emotionslos und auch nicht unbedingt in eine bestimmte politische Richtung diskutieren, weil die Menge überfordert uns natürlich zurzeit. Will man das weiter tun oder sagt man, man kehrt von diesem Kurs ab?
Wobei, ich glaube, da ist jetzt schon sehr viel weitergegangen und bei einem anderen Sender hat Christoph Wiederkehr, ist immerhin der Neo-Chef in Wien und Vizebürgermeister gesagt, wer ein Kalifat ausruft, der soll dorthin gehen zum Beispiel, dass das Neos-Politik liberale Partei oder Sven Hergovich wird als Ministerkandidat gehandelt für eine mögliche Regierung, ist der SPÖ-Chef in Niederösterreich, hat ganz klar gesagt, wer sich nicht an unsere Regeln hält, ja, hat das Land zu verlassen. Sozialdemokrat. Da ist sehr viel aufgebrochen die letzten Monate. Also ich glaube, da sind sie sich durchaus schon einig, dass sie jetzt wirklich gemerkt haben, das geht auch quer durch alle Wählerschichten. Ich sage jetzt mit Abgeschwächten vielleicht bei den Grünen, aber Neos-Wähler, SPÖ-Wähler sagen, das geht so nicht mehr. Nicht nur in Wien, sondern österreichweit. Und wir können nicht alle aufhören.
Herr Gubich fordert ja auch ein Verbotsgesetz für den politischen Islam. Das ist auch in der SPÖ nicht unbedingt die Mehrheit.
Genau, das meine ich damit.
Sie beide sagen, dass die Migration und das Asyl als Thema eine Schwierigkeit ist, ein Problem für die Koalitionsverhandlungen, oder würden Sie sagen, dass das eigentlich schon akkordiert sein könnte?
Naja, es ist glaube ich, sind jetzt schon alle irgendwie dort angekommen, zumindest mal zu sagen, dass man ein Problem hat, aber ganz ehrlich, es ist egal, ob das der Herr Hergovich oder auch der Herr Wiederkehr, der Herr Kickl oder der Herr Nehammer sagen, mit der zurzeitigen rechtlichen Grundlage geht es einfach nicht. Insofern wird es wohl eine Diskussion darüber geben müssen, ob man diese rechtliche Grundlage ändern sollte oder nicht. Und diese Diskussion sollte man, glaube ich, politisch führen in alle Richtungen, aber man wird um diese Diskussion, die ja jetzt sich die FPÖ ja eigentlich zum alleinigen Thema gemacht hat, nicht herumkommen. Weil natürlich kann man sagen, wer ein Kalifat ausrufen möchte in Österreich, der soll dorthin zurückgehen, wo das Kalifat ist. Man kann es halt leider nicht umsetzen und das wird wieder eine FPÖ können und auch keine SPÖ. Es ist relativ egal, wer das sagt. Und diese Diskussion über diese Menschenrechtskonvention oder über diesen Artikel dieser Menschenrechtskonvention, den Artikel 3 und über die Genfer Flüchtlingskonvention, das hat zurzeit ein bisschen die FPÖ überhaupt als Thema für sich vereinnahmt. Und darüber wird man diskutieren müssen, weil sonst kann man viel sagen. Aber man kann es halt einfach nicht tun.
Gibt es dafür eine Mehrheit in der Bevölkerung? Das ist noch nicht abgefragt worden.
Nein, aber wie gesagt, ist nicht abgefragt worden. Ich gehe davon aus, es ist schon abgefragt worden, es ist noch nicht veröffentlicht worden, sagen wir mal so voll. Und ich gehe davon aus, dass es dazu eine breite Mehrheit in der österreichischen Bevölkerung gibt, wirklich eine breite Mehrheit. Oh. Und ein Satz vielleicht noch zu Eva Schütz jetzt noch einmal. Ich glaube, das ist ein Punkt, das Thema Asylmigration, an dem es eine mögliche Dreierkoalition nicht scheitern wird, weil alle wissen, da müssen sie jetzt etwas tun. Das wäre noch, wie gesagt, bei Verhandlungen 17 oder 19 ganz anders gewesen als jetzt 24.
Aber gehen da nicht vielleicht auch die Probleme noch einen Schritt weiter? Weil auch wenn man das rechtlich quasi dann so hinbekommt oder sich dafür entscheidet, dass man dann eben abschiebt, gibt es ja noch immer die Möglichkeit, dass das Abschiebeland, also zum Beispiel dann Afghanistan, sagt, wir nehmen sie jetzt aber nicht mehr zurück.
Naja, das kommt darauf an, ob die einen Pass haben oder nicht in erster Linie. Wenn die einen Pass haben aus dem Herkunftsland, dann müssen die schon zurücknehmen. Aber man darf auch nicht vergessen, das ist eben auch Teil, ist nicht nur im Verfassungsrang in Österreich, es ist auch Teil der europäischen Grundrechtscharta. Das heißt, da müsste man eigentlich eine Volksabstimmung auch noch dazu machen. Und ganz Europa müsste da eigentlich wirklich den Kurs ändern. Also so einfach, glaube ich, also es ist einfach de facto nicht, es ist nicht einfach, dass man diesem Regelwerk entkommt. Und natürlich auch die Frage ist, was für andere Regeln nimmt man dann, weil man wird ja auch nicht in einem rechtsleeren Raum sein und sagen, okay, uns interessiert uns alles überhaupt nicht mehr. Aber dieses Thema an sich ist etwas, was man jetzt mal diskutieren muss, weil sonst sind all diese Versprechungen, wen wir alle abschieben, einfach ausschließlich Versprechungen, weil es kommt dann der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte, wie man es jetzt auch in Italien gesehen hat, wie Meloni 11 Migranten nach Montenegro in ein Lager oder in eine Unterkunft bringen wollte, wie auch immer man das bezeichnet, die sind schon wieder in Italien. Also das ist einfach sinnlos, solange man dieses Problem nicht wirklich löst.
Die Leute wollen einfach, dass das gelöst wird. Die interessiert das nicht. Was ist die rechtliche Grundlage? Die wollen schlichtweg, dass es gemacht wird. Punkt. Die Mehrheit zumindest.
Weil wir gesagt haben, woran es scheitern könnte, die Koalition, da hat Christian Stocker auch was dazu gesagt.
Und das zeigen wir Ihnen jetzt. Das ist nämlich der nächste Punkt bei uns auf der Agenda.
Ich bleibe bei 50-50.
Okay. Es kann wirklich zu 50% noch scheitern?
Selbstverständlich.
Ja, das also, ist sehr wackelig. Und Migration ist es vielleicht nicht offenbar.
Vielleicht nicht Migration, wobei er selber gesagt hat, dass
auch da die Verhandlungen... Ich würde eher auf die Finanzen schauen.
Ja. Genau.
Ich würde eher auf die Finanzen schauen. Also wie gesagt,
das Medium. Bundesbudget, wir wissen das alle, es geht ihm nicht gut. Und das wissen wir auch schon in den letzten Wochen, haben wir auch immer wieder besprochen mit unseren Gästen, die wir hier hatten. Das könnte ein richtiger Knackpunkt sein bei dem Budget. Wie sehen Sie das?
Und absolut, es geht darum, zuerst einmal einen Sturz zu machen, einen Kassasturz zu machen. Wie viel Milliarden haben wir jetzt wirklich? Ja, man geht jetzt einmal da von diese 15 Milliarden aus, die man hier einsparen muss, quasi jährlich, was wirklich ein ganz, ganz großer Brocken ist. Aber genaue Zahlen liegen hier nicht am Tisch. Stocker hat ja auch bei diesem Interview gesagt, es gab hier von den Wirtschaftsforschern Zahlen, die haben da nicht gehalten. Auf das hat man das Budget damals aufgebaut. Halte für ein bisschen eine Ausrede, sage ich, am Ende des Tages hat man schlichtweg zu viel Geld ausgegeben. Und wie gesagt, würde ich das als Unternehmer in der Privatwirtschaft tun, was die Politik in den letzten Jahren gemacht hat, speziell auch beim Thema Budget, dann wäre das Untreue. Und Untreue ist mit einer Freiheitsstrafe zu ahnden. Mhm. Ja. Und das Thema ist aber hier, letzter Satz, dass jetzt es wird Einsparungsmöglichkeiten geben müssen, sonst wird man kein Budget zusammenbekommen. Und dann ist die Frage, gibt es neue Steuern oder nicht? Aber derzeit geht es eh auch schon Richtung neue Steuern. Und da sind einige Themen auch im Raum.
Also warum ist das Budgetdefizit auch so groß? Weil es ja im Prozent an den Einnahmen gemessen wird. Und die Ausgaben, die waren auch etwas zu hoch, aber sind gar nicht so aus dem Ruder gelaufen. Die Einnahmen waren einfach zu gering, sodass dann das Verhältnis nicht mehr gepasst hat. Und jetzt auf die neuen Steuererhöhungen, die da angesprochen werden zu kommen. Also mit einer schwächelnden Wirtschaft wird sich kein Budgetdefizit ausgehen, weil einfach die Einnahmen nicht groß genug sind und neue Steuern sind einfach nicht zuträglich in einer Rezession. Ich glaube, das ist relativ allgemein verstanden. Da kann man jetzt noch über die Grundsteuer diskutieren, wo man sagt, okay, die hat dann keinen Einfluss auf das Konsumverhalten. Stimmt natürlich auch nicht, weil wenn ich jetzt statt 40 Euro 400 oder 500 oder 600 Euro zahle, dann kann ich sie trotzdem nicht ausgeben. Das heißt, natürlich wirkt das auch wieder wieder die Kaufkraft und die Konjunktur ab. Also neue Steuern sind einfach in dieser Situation sinnlos. Und wir haben ja schon mit 42,3% nach Frankreich und ich glaube nach Belgien die dritthöchste Steuerrate in Europa. Also wohin noch?
Na, mit vielen, Entschuldigung, dass ich unterbreche, mit vielen d'accord. Ja, in Wirklichkeit nur eines nicht d'accord. Ja, bei den Ausgaben hat es ja nicht gescheitert, so quasi, sondern nur bei den Einnahmen. Ja, auch als Unternehmer muss man schauen, welche Einnahmen man hat. Dafür gibt es auch einen Finanzplan. Ja. Und noch einmal, das ist einfach schlichtweg dann eine billige Ausrede von der Politik im Allgemeinen.
Weil Sie vorher gemeint haben, an der Migration wird es nicht eventuell nicht scheitern, aber an anderen Dingen schon. Wie halten Sie es mit den 50-50 von Stocker? Würden Sie das unterstreichen?
Ich sage 85-15, dass das sogar zustande kommt. Warum? Zustande kommt? Weil Karl Nehammer und Andreas Babler aneinander gekettet sind, kommt es nicht zustande, gibt es sie politisch nicht mehr. Und sie sind auch nicht mehr Chefs ihrer Parteien. Und Beate Meindl-Reisinger werde ebenfalls schwer beschädigt innerhalb der Neostruktur.
Das ist eigentlich wieder unsere nächste Frage.
Das ist die nächste Frage, die wir dann besprechen, wenn es wirklich scheitert, wie Prozentzahlen
und Verschutz. Ich würde auch ähnlich sagen, ein bisschen besser, also ein bisschen, also je nachdem, in welche Richtung man sieht, aber 70-30, dass diese Koalition zustande kommt, weil einfach niemand dort eine Perspektive hat, wenn sie nicht zustande kommt.
Aber das heißt, auch Sie sehen es so, das sollte es eben nicht zu einer Koalition kommen, zu dieser Zuckerkoalition, dass dann Nehammer passé wäre und genauso auch Andreas Babler.
Ja, also sie haben ja ihr persönliches Schicksal mit dem Zustandekommen dieser Koalition verbiegt. Also wenn man sagt, nicht mit Kickl, dann kann man nur mit den beiden anderen, jetzt Neos abgesehen, dann könnte man auch die Grünen nehmen. Also wenn man das dann auch nicht zustande bringt, dann muss man sagen, was genau möchte man jetzt noch dort. Und bei Andreas Babler ist es nicht unähnlich. Auch der hat ja Kickl ausgeschlossen, im Gegensatz zu den Chefs seiner Landesparteien. Die Steirer hätten gerne mit der FPÖ koaliert. Doskozil hat das schon gemacht. Also auch der ist ja auf einem Kurs mit dieser nicht mit Kickl.
Auch die Kärntner in der Vergangenheit, in den Nullerjahren, wird oft medial vergessen.
Ja, stimmt. Ja. Also mit dieser nicht mit Kickl haben sich die einzementiert und wenn es da kein Weiterkommen gibt mit den anderen, dann werden sie einfach niemals eine Regierung zustande bringen und dann sind sie wirklich fehl am Platz.
Wir sind noch mitten in den Verhandlungen und besprechen das noch weiter. Vielen Dank, Christoph Hasel, meine Lieben. Schönen guten Abend. Und wir gehen morgen auf die Jagd, nämlich es kommt zu uns ins Studio Georg Dornauer, morgen hier im Studio in Beide Seiten Live.
Und da werden wir natürlich auch zur Jagd befragen, ob er jetzt dann eben tatsächlich selber geschossen hat oder nicht. Aber es geht auch um viele weitere Themen, um politische Themen hier bei uns. Bis morgen, wir freuen uns, wenn Sie einschalten.
Schönen Abend.